Wunderbar.
Alles klar. Ja, schön, dass wir heute sprechen dürfen. Ich habe einige Fragen mitgebracht
Ja.
zu den Themen, die uns vielleicht alle bewegen, aber mehr und mehr uns auch bewegen werden in Zukunft, so hoffe ich. Und ich würde dich einladen, dass du dich vielleicht einmal kurz vorstellst und auch zum Thema Psychoneuroimmunologie etwas sagst, weil die Teilnehmerinnen von uns da vielleicht noch nie was von gehört haben, von diesem Fachgebiet. Und mich das sehr fasziniert hat. Ich habe mir viele Interviews von dir angehört und auch in den Büchern gelesen. Und du betrachtest den Menschen als Ganzes und reformierst ja im Prinzip die Medizin. Zumindest ist das der Plan.
Ich hoffe, dass das dazu beiträgt. Also ich habe Medizin und Psychologie studiert, beides mit dem Doktorat abgeschlossen, bin dazu auch im Labor zumindest so weit ausgebildet, dass ich den Fachbereich Psychoneuroimmunologie beackern kann wissenschaftlich. Bin nach meinem Medizinstudium, wie gesagt, ins Labor kurz gegangen und dann kam die Möglichkeit auf, an der Universitätsklinik für medizinische Psychologie meiner Universität hier in Innsbruck das Forschungslabor Psychoneurologie aufzubauen. Und zusätzlich zu diesem Aufbau habe ich natürlich auch, war ich auch klinisch tätig, habe also viel Psychotherapie gemacht bis zum heutigen Tag. Ich bin ärztlicher Psychotherapeut und sehe auch diese Verbindung zwischen der klinischen Tätigkeit mit Menschen und dem Forschungsbereich Psychoneuroimmunologie als essentiell an. Also gerade diese Verbindung zum Menschen sollte man auf keinen Fall auch als Forscher auflösen. Das würde dann auch ein Thema sein, vielleicht für eine neue Forschung. Dass man nicht im Elfenbeinturm, im Laboratorium meint, man könne das Leben erforschen. Da bin ich sehr, sehr kritisch geworden, auch in den letzten Jahren, vor dem Hintergrund der Ergebnisse, die wir in Innsbruck auch geschaffen haben, bin ich sehr, sehr skeptisch, ob das, was da im Labor passiert, A, überhaupt übertragbar ist auf den Alltag und B, ob durch diesen Fokus, diese Konzentration in der biomedizinischen Forschung auf Experimente und Labor nicht ein grundlegend verzerrtes, wenn nicht falsches Bild über den Menschen transportiert wird. Also es bedient letzten Endes möglicherweise auch industrielle, ökonomische Interessen, so eine Forschung, weil sie sehr vereinfacht, weil sie das Komplexe des Menschen rauslässt. Und ich stehe eben für eine, ja, man könnte fast sagen, vielleicht Bedeutungsforschung. Also wo es um Beziehung geht, Bedeutung geht, um das, was uns wirklich betrifft im Leben. Und genau, und diese Ereignisse, diese wesentlichen Ereignisse, die wir erleben tagtäglich, die uns wirklich auch nahe gehen, die verbinden wir nun mit Immunfaktoren. Das ist Psychoneuroimmunologie. Mhm. Also die Verbindung zwischen das, was wir im Psychischen erleben, was wir in Beziehungen mitmachen, was wir in unserer Gesellschaft vor allem mitmachen und in unserer Kultur. Und das eben in Verbindung gebracht mit Immunsystem, wobei man da unterschiedlich vorgehen kann. Man kann Blut abnehmen, das tun wir nicht, weil ich sehr davon ausgehe, dass wir damit schon mal ganz viel Stress setzen, indem wir schon Blut abnehmen die ganze Zeit. Ja. Das wäre schon mal nicht so ganz günstig. Okay. Also das kann man vielleicht einmal machen, aber ich bin auch kein Freund von Einmalmessungen, sondern was wir in Innsbruck machen, ist, wir generieren Zeitreihen am Menschen. Also wir machen Mehrfachmessungen so oft, dass wir dann so richtig lange Zeitreihen haben und mit denen machen wir dann eine bestimmte Statistik und bringen das mit Psychologie in Verbindung. Und das heißt, wenn man jetzt dauernd die Leute in den Blut abnimmt, dann würden die so gestresst sein, allein durch die Studie, dass wir auch nichts rausfinden.
Würde die Werte verfälschen, ja.
Ja, klar, es würde total die Werte verfälschen, weil es würde sozusagen die Blutabnahme, den Stress, den man in der Blutabnahme erlebt, in Verbindung treten mit dem, was im Alltag sonst passiert. Das geht nicht. Mhm. Und eine andere Möglichkeit wäre der Speichel, dass man Speichel analysiert. Das tut nicht weh, das kann man auch öfters tun untertags, nur da haben wir eben auch, das wird oft gemacht in der Psychoneurologie, aber der Nachteil davon ist, dass es eben auch nur punktuelle Analysen sind. Also man nimmt den Speichel und hat in dem Moment eine gewisse Konzentration an Cortisol oder was auch immer, an Stresshormonen oder Immunfaktoren, aber eben nicht Über die gesamte Zeit sozusagen.
Ja.
Also haben wir uns entschlossen, Urin zu analysieren. Das heißt, unsere Patientinnen, die sammeln ihren gesamten Harn über einen Monat in 12-Stunden-Abständen, richtig aufwendig.
Ui.
Mhm. Haben so einen kleinen Kanister, den sie im Alltag mitnehmen und da wird dann hinein gepinkelt. Und diese Urin wird dann immer in der Früh beziehungsweise am Abend mit so einer kleinen Computerpipette auf kleine Röhrchen verteilt, auf minus 20 Grad runtergefroren. Mhm. Und so haben wir die Möglichkeit, sozusagen eigentlich den gesamten Monat ein Stück weit im Harn dieser Patientinnen wiederzufinden. Also wenn wir davon ausgehen, dass die Analysen, die wir da machen, die sind ja sehr variabel, ja, was wir da für Konzentrationen kriegen.
Mhm.
In einem ist es oben, im anderen ist es wieder unten, dann ist es wieder oben. Und die große Frage, die wir uns stellen, ist, könnte es sein, dass diese Schwankungen der Konzentrationen, die diese Stressparameter haben, ob diese Schwankungen vielleicht sogar zurückzuführen sind auf das, was die Menschen im Alltag erleben?
Okay.
Das ist eigentlich unser Forschungszugang, unsere Frage.
Ja.
So möchten wir natürlich auch ganz, ganz viel über den Alltag dieser Menschen wissen. Und das machen wir mit Interviews. Das heißt, wir bitten unsere Patientinnen, in unser Labor zu kommen, in die Klinik. Dort werden sie dann genau interviewt und da kriegen wir dann raus, was die wirklich betroffen hat emotional in der vergangenen Woche. Und zwar immer für 12 Stunden aufgeteilt. Und dann haben wir sozusagen schon mal zwei Zeitreihen. Wir haben die Zeitreihe der Harnmessungen, wir haben die Zeitreihe der Interviewergebnisse und als drittes haben wir auch noch, bitten wir die Patientinnen daheim, immer um 8 Uhr früh und um 8 Uhr am Abend Fragebögen auszufüllen. Und da haben wir dann wieder einen Zugang. Das heißt, wir haben da die emotionalen Befindlichkeiten, Alltagsroutinen, Medikamente, körperliche Aktivität. Das können wir dann alles auch noch untersuchen in der Zeit. Und das ist ein neues Design, das wir da entwickelt haben. Und das ist ganz, ganz anders wie der Goldstandard in der schulmedizinischen oder biomedizinischen Forschung, die eben nur mit wenig Messungen arbeiten. Da wird einmal, zweimal, dreimal gemessen, das war's. Und es werden vor allem Fragebögen gegeben, die sehr normiert und standardisiert sind. Und damit kriegt man Informationen über den Durchschnittsmenschen, aber das interessiert uns nicht. Wir wollen Informationen über genau den Menschen, den wir da untersuchen und wollen da Verbindungen, biopsychosoziale Analysen machen, biologische, psychologische und soziale.
Mhm.
Und das hat sich ganz erfolgreich herausgestellt. Wir sind da mittendrin in dieser Forschung, das zu entwickeln. Und das ist für uns Psychoneuroimmunologie.
Spannend.
Ja.
Ja, also diese Einzelfallstudien, die ihr macht, die über wie lange gehen diese? 4 Wochen oder 2 Monate?
4 Wochen, sogar manchmal 2 Monate. Aber 2 Monate ist schon sportlich. Also da muss die Probandin einiges tun. Und wir haben auch sehr gute Ergebnisse mit einem Monat. Also das müssen wir natürlich auch alles erst lernen. Ja, wie lange müssen solche Studien sein, damit sie uns wirklich gute Ergebnisse liefern. Und wir haben aber durchaus auch schon sehr, sehr gute Ergebnisse mit einmonatlichen. Aber je länger so eine Studie, desto besser natürlich.
Und kommen dann diese Vorerfahrungen auch in den Gesprächen, in den Eingangsgesprächen, finden die ja sicherlich statt, ne? Also
richtig. Wie
war das Kindheit oder wird das abgebildet?
Absolut. Völlig richtig, genau. Wir müssen während dieser prospektiven Teil der Studie müssen wir natürlich wissen, wer ist denn das?
Ja?
Wir können nicht einfach mit jemandem anfangen, ohne den zu kennen.
Mhm.
Sodass wir am Anfang relativ viele Interviews auch führen, um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wer ist das? Ja?
Mhm.
Haben wir den schon vorab ein bisschen verstanden? Und wenn wir das gemacht haben, können wir natürlich viele bessere Fragen auch während der Studie dann stellen, um sie dann mit den Harnmessungen in Verbindung bringen zu können. Genau.
Mhm. Und so ergibt sich dann aus vielen Einzelfallstudien dann irgendwann auch die Möglichkeit, Dinge abzuleiten, die für viele Menschen vielleicht eine Rolle spielen?
Richtig.
Ja, okay. Wie schätzt du denn den Einfluss der Psyche ein? Also ich kriege das hier immer noch so mit, dass die Leute bei uns, die kommen natürlich dann doch eher mit psychosozialen Belastungen, also Konflikte in der Familie, Trennungsthemen habe ich ja sehr häufig in meiner Praxis, also
ja.
Scheidung, Trennung.
Ja.
Und dann, irgendwann kommt dann auch die körperliche Ebene zur Sprache. Also dass sie dann sagen, oh, ich leide sowieso unter Schlafstörungen, ich habe solche Verspannungen. Dann kommt vielleicht auch sogar mal das Thema Krebs, was eine Rolle spielt. Also Sie verbinden das aber eben noch nicht, natürlich. Ist das noch abstrakt? Also das eine ist der Körper und das andere ist die geistige, psychische Ebene. Und die Psyche ist für viele ja nicht greifbar. Was ist das denn überhaupt? Und wenn ich dann noch von Bewusstsein anfange zu sprechen, dann denken die, ja, was ist jetzt Bewusstsein? Also, dass das zusammenhängt, das ist logischerweise ja dein Fachgebiet. Aber hat die Psyche, welchen Einfluss hat die? Wie stark ist der Einfluss deiner Meinung
nach? Deiner Erfahrung? Das ist natürlich eine sehr, sehr hypothetische, eine schwierige Frage zu beantworten, ja, weil wir können das wirklich nur indirekt herleiten über diese Forschungen, die wir machen. Aber wenn du mich fragst und und ich denke, wir sind sehr, sehr nah dran mit unserem Design. Also wir sind meines Erachtens weit näher dran als normalerweise die üblichen Forschungszugänge, weil wir eben an den Menschen herangehen und diese Zeitreihen schaffen. Und ich kann nur sagen, der Einfluss ist fulminant.
Okay. Mhm.
Also er ist so unglaublich mächtig, dass ich sagen würde, je höher geordnet das ist, was wir untersuchen, also niedere Ordnung, würde man jetzt sagen, sind Moleküle, biologische Phänomene, und dann geht das immer weiter hoch, dann haben wir irgendwann mal die Person mit ihrem Nervensystem und mit der Psyche. Und dann geht die Ordnung noch höher. Und dann haben wir unsere Beziehungen mit zwischen zwei Menschen, aber natürlich auch im Familienverband. Und es wird immer komplexer und es wird immer höher geordnet. Und dann haben wir eine Gemeinde, ein Land, eine Gesellschaft, Kultur. Und ich würde schon sagen, je höher wir da aufsteigen, desto mächtiger sind die Einflussfaktoren. Also ich bin ein starker Verfechter der Idee, dass Gesellschaft eigentlich der größte Gesundheitsfaktor oder Krankmacher ist, den wir uns vorstellen können. Also je höher das Ganze geht, desto gewaltiger ist der Einfluss. Und ich sage das immer in den Interviews, ein wunderschönes Beispiel eigentlich für diesen gewaltigen Effekt, den Gesellschaft und Kultur auf unsere Gesundheit hat, ist eigentlich der Satz, ich kann mir nicht mehr leisten, krank zu sein.
Ja, den habe ich auch schon gesagt.
Ja, ich auch. Und das ist natürlich vor allem für Selbstständige der Satz schlechthin. Ich meine, ein Beamter, der sagt sich, klar kann ich mir leisten, krank zu sein, es geht auf Staatskosten.
Ja.
Aber wenn ich selbstständig bin und wenn ich dazu noch Verpflichtungen habe, also Schulden aufgenommen habe oder was auch immer, dann weiß jeder Selbstständige, krank sein ist ganz gefährlich. Mhm. Weil du kannst zwar für ein paar Tage ins Bett gehen, aber du weißt ganz genau, du musst die Tage wieder einholen. Und das kann dich dann erst recht nochmal krank machen. Mhm. Also insofern kommst du in so eine komische Schleife hinein. Und das ist eigentlich ein super Beispiel für unsere Gesellschaft. Ja. Weil man schon die Frage stellen muss, wie hoch ist eigentlich unser Lebensstandard mittlerweile? Was tun wir dafür, dass der Lebensstandard aufrechterhalten bleibt? Was gehen wir für Verpflichtungen und Schulden ein? Und inwieweit manövrieren wir uns dadurch innerhalb unserer Leistungsgesellschaft und unserer Konsumgesellschaft in eine Falle? Viele sprechen ja von Schuldenfallen. Ist ja auch ein sehr schöner Begriff für das, was ich da sage. Also insofern würde ich sagen, das ist eigentlich ein super Beispiel dafür, wie gefährlich Gesellschaft sein kann und gesellschaftliche Normen, denen man unbedingt nacheifern muss, wenn es aber dann um Krankheit geht. Weil, und das können unsere Einzelstudien auch ganz gut, wir können nämlich auch den Einfluss von Immunsystem auf Psyche untersuchen, also die Wechselbeziehung Psyche, Immun und Immun und Psyche. Und wir wissen aus der Forschung, nicht unserer, das haben andere herausgefunden, aber es ist ein super spannender Bereich, nämlich, dass wenn wir eine Infektion durchmachen, ist ja gerade super en vogue, darüber zu reden, mit Corona und Covid, also wenn wir uns infizieren durch ein Virus, dann wird unser Immunsystem aktiviert. Und diese Aktivierung des Immunsystems führt dazu, dass wir nicht nur gegen das Virus vorgehen und dass wir nicht nur erfolgreich das Virus oder virusinfizierte Zellen kaputt machen mit unserem Immunsystem, sondern dass wir auch eine Gehirnveränderung durchmachen und damit eine psychische Veränderung durchmachen. Also unser Erleben und Verhalten ändert sich, wenn wir infiziert sind, dahingehend, dass wir alles tun, um wieder gesund zu werden. Das heißt, wir fühlen uns erschöpft, wir haben keinen Bock, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, wir sind ein bisschen depressiv vielleicht sogar, lustlos, sexuell völlig daneben, haben keine Lust, irgendwas zu machen in die Richtung und wollen eigentlich am allerliebsten ins Bett. Ja, im Prinzip ist es ja das.
Ja.
Und das macht das Immunsystem. Es bringt uns, es zwingt uns eigentlich über diese Veränderung, die ja letztlich Energie bereitstellt. Weil das ist der Witz an der Geschichte. Das Immunsystem möchte unbedingt Energie für den Abwehrprozess.
Ja.
Und diese Energie, die kriegt sie dadurch, dass wir in Ruhe kommen. Weil wenn wir anfangen, Sport zu betreiben, wenn wir infiziert sind oder in den Job gehen oder ich weiß nicht was alles, dann verpuffen wir die Energie, die wir eigentlich brauchen, um gesund zu werden. Und das Immunsystem ist so schlau, dass es uns in einen Zustand versetzt, dass wir am allerliebsten ins Bett gehen und damit genau das machen, was das Immunsystem braucht, nämlich Energie bereitstellen. Und das Gefährliche nun ist, wenn wir in der Schuldenfalle sind und wenn wir uns sagen, wir können es uns nicht leisten, krank zu sein, dann hat die Industrie auch schon sehr schnell was bereitgestellt, was uns das Gefühl gibt, wir sind gesund, nämlich Aspirin, Ibuprofen, Mexalen, ja, also die Antiphlogistika, die uns genau dieses Sickness-Behavior-Gefühl wegnehmen. Wir fühlen uns gut, wir fühlen uns gesund. Aber in Wirklichkeit sind wir infiziert und machen eine Erkrankung durch und tun aber eigentlich genau das Gegenteil von dem, was das Immunsystem jetzt möchte. Nämlich wir gehen wieder los, weil wir ja uns gesund fühlen. Also sehr, sehr kritische Geschichte. Und da sieht man sehr schön, wie Gesellschaft und Kultur nicht nur über den Satz, ich darf nicht ins Bett gehen oder kann mir nicht leisten, krank zu sein, sondern auch über den Satz, hey, ich habe ja ein Mittel, das mir ja sofort das auch leicht macht, nicht ins Bett zu gehen. Mhm. Also die Ökonomisierung in der Medizin geht wirklich so weit, den Menschen fit zu halten letzten Endes für den Markt, für das Wachstum der Gesellschaft. Und kranke Menschen braucht man nicht. Wir müssen nur Fitte haben.
Und Roboter, ne, habe ich den Eindruck.
Was?
Also wir haben Roboter, die funktionieren.
Ja. Genau, das sind Roboter. Exakt so ist es. Also über einen Stoff, der zugeführt wird, wird die Maschine Mensch auf Trab gehalten. Die Maschine geht nicht auf Ruhezustand. Und das ist fatal, weil im Endeffekt, wenn die Infektion weitergeht und sie im Prinzip nicht wirklich beantwortet werden kann oder mit nur wenig Energiebereitstellung, dann müssen wir davon ausgehen, dass das einen Schaden hervorruft in der Maschine Mensch. Also das ist natürlich, wird nicht unbeantwortet, ist nicht ein guter Zugang zu Gesundheit, sondern es ist ein ganz schlechter, der letzten Endes für die Chronifizierung von Krankheiten sorgt.
Ja.
Mein Handy mal ausmachen. Und genau, so schaut's aus. Also insofern, das wäre eine neue Medizin, die auf der Basis solcher Ergebnisse eigentlich ihr gesamte Ticke verändert, weil das würde bedeuten, der Arzt würde jemanden sagen, Mensch, du musst ins Bett, da gibt's kein, du nimmst dir jetzt ein Aspirin, damit es dir besser geht. Also ich brauche den Ratgeber, ja, ich brauche als Patient einen Ratgeber, der mich letzten Endes biopsychosozial berät und nicht nur biologisch.
Ja. Gut, ich habe jetzt das Glück, zum Beispiel so eine Hausärztin gefunden zu haben, die sich ganzheitlich orientiert und genauso vorgeht. Die hat auch die ganze Biografie von mir berücksichtigt, weil ich zum Beispiel mit enormen Herzrhythmusstörungen reagiert habe auf emotionale Belastungen. Also ich habe eine enorme Verlusterfahrung gesammelt und konnte das nicht zuordnen, wieso mein Körper jetzt so aus der Rolle fiel. Also Atemnot, also ganz, ganz komisch bis zu 200er Puls und dann... Ich kriege einen Herzinfarkt, genau. So fühlt sich das da erstmal an.
Ja.
Und da habe ich jetzt auch, das war letztes Jahr ganz extrem, da habe ich gemerkt, wow, also da hast du gar keinen, obwohl ich schon so geschult bin mit Eigenwahrnehmung und ich konnte mich selber nicht mehr runterbringen, da hat mein Körper also so überreagiert und abgefeuert, dass ich dachte, okay, jetzt muss ich mich ergeben und tatsächlich mal ins Krankenhaus und konnte nichts mehr regulieren. Das heißt, wie akut, wenn akute Ereignisse in unserem Leben eintreten, können wir dann überhaupt noch auch die Möglichkeit über Bewusstsein, über Eigenwahrnehmungstechniken oder über die Psyche zu regulieren oder wann schießt der Körper darüber hinaus?
Das ist eine interessante Frage. Also ich denke, das, was du da erlebt hast zum Beispiel, das ist zunächst, also ich würde sowas auf jeden Fall mal zunächst einfach als Warnsignal interpretieren. Mhm. Also ich bin auch keiner, der jetzt so zu denen gehört, die sagen, die Symptome müssen sofort weg. Mhm. Für mich ist ein Symptom ein Signalgeber. Ja. Und ich habe die Aufgabe als Arzt und Psychotherapeut, diese Symptome zu lesen, Krankheit zu lesen. Mhm. Wann hat die begonnen? Mhm. Unter welchen Umständen? Was ist das überhaupt für eine Krankheit? Kann die mir schon allein durch ihre Symptome und die Manifestation etwas erzählen? Mhm. Es gibt ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst Bewegungsprobleme haben, indem du plötzlich irgendwie was Komisches am Fuß hast und musst jetzt dich schonen. Ja. Oder du hast etwas am Herzen, das funktional ist, wie in deinem Fall, das dir Panik macht, oder du hast Krebs. Und auch diese Erkrankung würde ich versuchen zu lesen, ja. Und nicht gleich anzufangen mit irgendwelchen schweren maschinellen Zugängen. Wir kennen das ja alle, Krebstherapie geht ja gar nicht mehr anders wie Chemo, Bestrahlung und Operation. Und ich frage mich oft, wenn das auch eine psychosomatische Geschichte ist, dann gehe ich ja gegen den Körper in einer Form vor. Also das ist ja wie Krieg. Es ist ja unglaublich. Ja. Also dieses Ausmerzen von Zellen mit der Gefahr, dass auch gesunde Zellen draufgehen und man eigentlich noch viel mehr Schaden setzt, als man vielleicht gegen die Krankheit vorgeht. Übrigens auch etwas, was ich sehr kritisiere an den Covid-Maßnahmen. Wir müssen da jetzt nicht drauf eingehen, aber das war für mich eigentlich einer der Hauptpunkte in meiner Kritik, dass ich eine Medizin kritisiere, die eigentlich immer nur Krieg führt. Und mit diesem Krieg führen Kollateralschäden produziert, die größer, schlimmer sind als ja die Ursache selbst.
Genau.
Und das war so mein Hauptkritikpunkt in den letzten 2 Jahren. Und im Prinzip kannst du das auf alle medizinischen Interventionen anwenden. Bei Krebs ist es am deutlichsten.
Ja.
Aber im Prinzip ist es natürlich auch bei dem, was du erlebt hast, durchaus denkbar, dass du auf einen Kardiologen triffst, der ein Hardliner-Maschinenmediziner ist und der überhaupt keine Ahnung hat von Psyche und von den psychischen Zusammenhängen und dich auch gar nicht fragt, wer du bist und was du erlebt hast und so weiter. Und dann ganz schnell mal guckt in dein invasiv über Katheterdiagnostik in dein Herz hineingeht und schaut, ob da irgendwas nicht stimmt. Aber in Wirklichkeit stimmt natürlich was in deiner Beziehungssituation nicht und hat dazu geführt, dass du unruhig wirst und dass du Herzschmerzen kriegst und dass du Verlustängste entwickelst und damit im Endeffekt mit Angst und Panik reagierst. Und da ist das Herz ein Hinweis darauf, aber viel mehr Hinweise würde ich kriegen, wenn ich mit dir in ein Gespräch gehe und mal nachfrage, was du denn da gerade erlebt hast. Und ich würde sogar vermuten, bei einer Panikattacke hast du gerade was erlebt und reagierst sehr schnell im Sinne einer akuten Stressreaktion. Trotzdem kann es auch passieren, dass es den Anschein macht, als ob du nichts erlebt hast und du entwickelst schon wieder eine Panikattacke.
Hatte ich auch schon, ja.
Genau, und dann müsste man noch tiefer gehen bei dir und müsste auch die gesamten früheren Zusammenhänge angucken. Wo sind deine Verletzungen? Kann es sein, dass du im Alltag Verlustereignisse wahrnimmst, die du aber nicht bewusst wahrnimmst? Also wo sozusagen kleinste Auslöser stattfinden in deiner Alltagswelt, da reicht vielleicht sogar, du schaust ins Fernsehen und du siehst, wie ein Kind von der Mutter weggerissen wird.
Ja, gutes Beispiel.
Oder? Und du würdest nie und nimmer auf die Idee kommen, dass die Panikattacke eine halbe Stunde oder Stunde später wegen so einem Bild stattgefunden hat, das vielleicht auch nur ganz kurz gezeigt wurde, aber dich eben auch an etwas erinnert im tiefsten Inneren, an Ängste und an Verlustsituationen, die du eben so verarbeitest. Und das würde halt ein Hinweis darauf sein, ja, also am Herzen würde ich da nicht rumoperieren, sondern ich würde gucken, wie ich dich mit deinem gesamten Herzen sozusagen versuche zu begleiten. Und das ist letztlich das, was die biopsychosoziale Medizin, der ich so das Wort rede, letzten Endes vertritt. Da sind Begriffe wie, nehmen wir mal einen Begriff wie Berührung.
Ja.
Ein Begriff, der ja eigentlich biopsychosozial zu verstehen ist. Normalerweise würde man jetzt sagen, okay, Berührung ist etwas, wenn ich jemand mit meiner Hand berühre.
Ja, aber ich eben, im Herzen berührt werden. Ja,
du bist schon in einer anderen Welt. Ja? Aber die meisten Menschen da draußen würden sofort assoziieren, es ist was Körperliches, was Biologisches. Mhm. Aber wenn man genau hinguckt und wenn man nicht abgespalten, Geist, Seele und Körper abspaltet und so unterwegs ist im Leben, dann hat man sofort den Eindruck, ich kriege das gar nicht weg, dass diese Berührung, die ich da körperlich denke, dass die ja eigentlich eine psychische Berührung auch ist.
Ja.
Und damit auch eine soziale, weil Berührung funktioniert zwischen zwei Menschen. Klar kann ich mich selbst auch berühren. Mhm. Ich bin manchmal auch berührt. Aber ich bin eben berührt, weil ein Beziehungsereignis mir so wichtig ist und etwas Bedeutungsvolles in meinem Leben stattfindet. Und damit hast du eigentlich ein Wort, das eine ganz andere Semantik hat, eine ganz andere Bedeutung, eine ganzheitliche Bedeutung. Und das ist die neue Sprache, die ich auch fast vermute, die wir in einer neuen Kultur, neuen Medizin haben werden. Ja. Wir werden diese Worte wirklich ganzheitlich benutzen und uns was überlegen müssen. Wenn wir das wirklich nur körperlich meinen, dann ist es aber nicht mehr Berührung, sondern ist es irgendwas anderes, ja?
Dann ist es anfassen oder ja.
Ja, irgendwas, richtig. Ja. Dann muss es materialisierter auch kommuniziert werden. Aber das Wort Berührung, das wird dann für was ganz Besonderes aufrechterhalten. Und das Gleiche ist die Wunde. Eine Wunde ist nie nur körperlich. Eine Wunde ist eben auch eine Verletzung, die ich psychisch mitgemacht habe und daraus eine Wunde bekommen habe. Also man sieht, eigentlich können wir jedes Wort biopsychosozial auch uns überlegen, was bedeutet das? Und bei manchen ist es ein bisschen einfacher, bei anderen weniger einfach, aber das wäre die neue Denke, die ich als sehr, sehr wichtig empfinden würde in der neuen Medizin. Und wenn wir da mal so weit wären und ein Arzt würde so ticken,
ja, wunderbar,
dann wäre das natürlich ein ganz anderer Zugang zu Menschen. Und wenn er dann auch noch sagen würde, dieser Arzt oder diese Ärztin, ja, klar, aber was ich auch noch gelernt habe, ist, dass das Beziehungs- und kulturell und gesellschaftliche noch mächtiger ist als das Biologische, dann wäre ja in der Berührung auch der soziale Beziehungsaspekt der mächtigste und nicht der körperliche Berührungsteil.
Wünschenswert.
Genau.
Aber wie du sagtest, genau, ich bin aus dem Krankenhaus auch sofort wieder geflohen, weil ich sofort nur eins bekommen habe, Beta-Blocker. Und es hat überhaupt keiner nach dem Zusammenhang gefragt.
Ja.
Ja, außer der Notarzt, das muss ich mal fairerweise sagen, der sich auch sehr gegen die Maskenpflicht einsetzt und auch eine Studie gemacht hat in der Covid-Zeit. Und ich hatte das Glück, dass der jetzt auf dem RTW saß. Und der hatte sofort verstanden, dass das mit einer Panikreaktion auf ein emotionales Ereignis abgestellt war.
Hat er noch seinen Arbeitsplatz?
Der ist, glaube ich, ist der freiberuflich tätig als Notarzt, kann das sein?
Ich weiß es nicht, vielleicht haben sie ihn gefeuert. Nennen,
weil Gunnar Kaiser hat ihn auch genannt, also es ist Kai Kieselinski und der hat ja sich damals stark gegen das Maskentragen von den Kindern eingesetzt.
Ja, aber ich frage, ob der noch seinen Job hat.
Das habe ich nicht überprüft. Ich könnte mir vorstellen, nicht. Ich kenne einige kritische Leute, die gerade Schwierigkeiten haben und bin auch entsetzt über so wenig kritische Mediziner und Medizinerinnen aus meinem privaten Umfeld, bin ich irgendwie wie eine Verschwörungstheoretikerin erschienen bin, weil ich einfach nur Fragen gestellt habe.
Ja.
Ja.
Was aber noch schlimmer ist, ehrlich gesagt, weil wenn wir biopsychosozial denken, dann würden wir ja sagen, diejenigen, die sich ganz, ganz tief mit der Psyche des Menschen auseinandersetzen und mit den sozialen Beziehungen und den Bedeutungskonstellationen, von denen würden wir uns sehr wohl erwarten, dass sie kritisch in der Covid-19-Krise reagieren. Und die haben mich am meisten enttäuscht.
Ja,
ein Mediziner enttäuscht mich nicht, weil da habe ich von vornherein mir schon gedacht, die sind so technikhörig, dass die wahrscheinlich all das, was da Covid-19 passiert, eins zu eins nehmen und nicht denken darüber. Das haben sie auch, den Medizinern wurde ja Denken abtrainiert im Studium. Okay. Aber die Psychoanalytiker, sage ich jetzt mal, denen würde ich jetzt schon mal verlangen von denen, dass sie das Unsichtbare hinter dem Sichtbaren sehen und auch mal hinterfragen, was ihnen denn wirklich Angst macht, um was geht's denn da wirklich bei der Geschichte und sich auch sauber informieren, reflektieren und das schönste Wort der Covid-19-Krise, querdenken.
Ja.
Das lassen wir uns nicht wegmachen.
Nee, das lasse ich mir nicht nehmen.
Ganz sicher nicht.
Das stimmt. Ja, ich kann das manchmal natürlich aus meiner Blase hier mit Humor nehmen. Gott sei Dank habe ich in meinen Seminaren Leute, sag ich mal, die schon so weit sind, Sonst würden die Bewusstsein nicht googeln. Das ist mein Vorteil.
Das ist völlig richtig, ja, genau.
An diese Zielgruppe geht auch jetzt das Interview. Und wir befassen uns dort ja mit diesen unbewussten Themen. Mhm. Also wir gehen auch in der zweiten Sitzung gehe ich mit den Leuten auf der Zeitlinie ein bisschen zurück. Mhm. Klassische Zeitlinienarbeit. Und denen ist eben oftmals nicht mehr bewusst, warum sie im Hier und Jetzt sich so fühlen und so reagieren und dass sich so angetriggert fühlen. Und dann setzen die im Prinzip kurz so eine Heilungssequenz, indem sie die Situation umstellen. Also indem sie die Information, die sie da irgendwann mal abgespeichert haben, korrigieren. Mhm. Liebevoll aus der Metaebene, damit sie nicht da reinrutschen wieder. Und die haben auch sofort danach Aha-Effekte. Dann bekomme ich tolle E-Mails. Und dann verfallen sie aber oftmals nach ein paar Wochen wieder natürlich in diese alten Muster, klar. Aber wie wichtig sind diese unbewussten emotionalen Informationen, die uns vielleicht gerade jetzt nicht zugänglich sind? Was machen die mit uns über die Jahre und überhaupt?
Also das ist für mich ist das eine Säule einer neuen Medizin, was du da gerade fragst. Das ist eigentlich ein so großer Einflussfaktor für unsere gesamte biopsychosoziale Existenz im Hier und Jetzt, dass ohne das, was du gerade angesprochen hast, eine Medizin gar nicht funktionieren kann. Mhm. Und deswegen ich auch durchaus so kritisch der derzeitigen Schulmedizin gegenüberstehe, dass ich meine, dass wenn man nur versucht, Symptome wegzumachen, die das Sichtbare betreffen, und sie einfach wegmacht und sie nicht versteht in ihrer tiefsten Konstellation und in ihren tiefsten unbewussten Zusammenhängen, dann schafft man eigentlich chronische Erkrankungen. Mhm. Also ich unterstelle dieser Schulmedizin, die keine Ursachenforschung betreiben kann, weil sie sich mit dem Psychischen gar nicht auseinandersetzt, dass sie implizit mit ihrem maschinenmedizinischen Modell des Menschen eigentlich den Menschen krank macht. Mhm. Und in vielleicht unbewusst, bei vielen Ärzten ist das gar nicht bewusst und, ja. Und ich will da auch meine Kollegen gar nicht anschwärzen, es ist ein Systemfehler. Ja. Aber natürlich, wie wir wissen, gibt es ja ganz viele Trittbrettfahrer da draußen, die sich die Hände reiben, wenn chronifiziert wird in der Medizin.
Ja.
Und wenn die dann gute Lobbyisten haben und gute Vermittler, dann könnte ich mir gut vorstellen, dann haben wir die dystopische Idee einer völlig entarteten Biopolitik, so wie Michel Foucault das eben auch reingebracht hat in die Philosophie, dass Politik und Medizin ja immer schon zusammengehören, mhm. weil die Politik will ja im kapitalistischen Sinn optimieren und Menschen gesund halten, damit die auch gut arbeiten, um die Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Und die Medizin gibt diese Menschen, die muss dafür sorgen, dass die Menschen eben keine Symptome haben, damit sie dann auch fit fürs Wachstum ist. Dass die natürlich irgendwann mal früher sterben, weil das kannst du ja nicht einfach so machen mit Menschen, sie immer nur fit halten, sondern irgendwann mal müssen sie eben auch eine Ursachenforschung betreiben und brauchen vielleicht auch mal Zeit, um zu heilen. Aber das gibt die Medizin nicht. Und insofern... Ja, kommen wir zurück zum Unbewussten. Also das Unbewusste ist fundamental und schon Breuer und Freud, Sigmund Freud, haben ja schon um die Jahrhundertwende, 20. Jahrhundert, klar gesagt, wenn du sozusagen dich äußerst, wenn du emotional expression machst, also wenn du deine Emotionen rauslässt, ja, dann ist das gesund. Und wenn du sie nach innen hältst, diese Belastungsfaktoren, die Stressoren, die Ereignisse, die du mitgemacht hast, die Traumata, mhm. dann sind die krankmachend und da gibt es auch so eine Affective Discharge-Hypothese, die davon ausgeht, dass das Material, das du da sozusagen nicht rauslässt, das in dir drinnen ist, ein Trauma, dass das eben auch weiter aktiv ist. Und dass es letzten Endes deinen Organismus physiologisch belastet über die Aktivierung des Stresssystems, Cortisol, mhm. Sympathikus, mhm. dass es da zu einer Hyperaktivität kommt. Und zusätzlich wir ja auch wissen, wenn eben, wie gesagt, das geäußert wird und darüber geredet wird, ja, dass dann die Möglichkeit auch besteht, diese physiologischen Hyperaktivitäten auch zu senken. Menschen sind allein schon entlastet, wenn sie sich mit dir zusammensetzen und einfach mal reden können. Mhm. Und wenn sie so viel Vorabvertrauen haben, dass sie dir auch einfach mal sich auskotzen. Und das ist was unglaublich Wirksames, es ist nicht heilsam, weil das ist ja keine inhaltliche Auseinandersetzung, sondern einfach mal ein Rauslassen, aber es ist schon mal hilfreich. Und das sind Prozesse, die letzten Endes vielfach nicht bewusst sind und hier eben dieses supprimierte Material eben auch rausgelassen werden kann. Aber ich habe zu dieser Wirksamkeit von unbewussten Prozessen noch eine zusätzliche Idee, die ist ganz frisch und ist in der Literatur noch gar nicht richtig diskutiert, aber mich interessiert es super, super. Und zwar verbinde ich gerne das Unbewusste, diese Aspekte, die du gerade angezeigt hast, die verbinde ich gerne mit einer zweiten großen Säule, worauf eine neue Medizin fußen müsste. Mhm. Also nicht nur auf der Analyse unbewusster Prozesse, sondern auch auf systemtheoretischen Grundlagen, also auf der Vernetzung von Systemen, auf Feedback-Mechanismen, auf Dynamiken. Deswegen machen wir ja auch Zeitreihenanalysen in unserer Forschung, weil wir das als so wichtig erachten, Mensch in der Zeit zu sehen und mit all seinen Korrekturphänomenen, die er hat und Rückregulationsphänomenen, Dynamiken und so weiter. Und wenn man jetzt das Unbewusste mit dem zusammenbringt, und das ist das, auf was ich jetzt hinausgehe, dann sind wir zum Beispiel in einem Bereich, den nennen wir in der systemtheoretischen Forschung die Fraktalgeometrie. Weiß nicht, ob du von der schon mal was gehört hast.
Nein.
Also dann berichte ich dir was, und das ist was echt total Spannendes. Und meines Erachtens ist das die Zukunft der Medizin. Mhm. Und zwar Folgendes. Das klingt jetzt mal ganz kompliziert. Ja, und wir werden hier jetzt kein mathematisches Seminar machen. Könnte ich auch gar nicht halten. Aber es geht letzten Endes um die Musterbildungen in unserer Existenz. Und jeder kennt das. Ja, also du glaubst sozusagen, was überwunden zu haben, und es dauert nicht lange und du bist schon wieder in dem drin. Ja, und fragst dich, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja, ich habe das doch schon mal mitgemacht. Ich meine, ich muss doch daraus gelernt haben aus dem Fehler. Wie kann mir das wieder passieren? Ja, und das passiert uns, ich denke mal, nicht nur auf der psychischen Ebene, sondern weil ja alles zusammenhängt, eben auch auf der körperlichen Ebene.
Okay.
Also wenn wir wieder in solche Belastungsfaktoren reinrauschen,
wo
wir uns doch gedacht haben, wir müssen doch gelernt haben, dann sind wir ja biopsychosozial oder psychoneuroimmunologisch. Das heißt, das, was wir da wieder erleben und uns schon wieder belastet, das spielt sich eben auch schleifenförmig im Organismus ab. Und da sind wir in der Chronifizierung.
Okay.
Und um das vielleicht noch besser zu verstehen, was ist eigentlich fraktal? Also was sind eigentlich fraktal-geometrische Zusammenhänge? Wie können wir uns das überhaupt, wie kann man sowas überhaupt verstehen? Sage ich immer, stellt euch einen Baum vor. Und der Baum, der hat doch eine bestimmte Gestalt. Das heißt, der hat so eine Verästelung, hat eine Baumkrone, und hat eine ganz bestimmte Gestalt. Und wenn ich jetzt einen dicksten Ast abbreche, Stammer, den so rausziehe aus dem Baum und mir den vor die Nase halte, wenn es geht, weil er ja sehr schwer ist, dann sehe ich, dass sich im Ast der Baum wiederholt.
Okay, ja.
Also eigentlich ist der Ast ein kleiner Baum.
Mhm.
Und wenn ich von diesem kleinen Baum wieder einen Ast abbreche, dann sehe ich, hey, das Prinzip Baum wiederholt sich in diesen immer kleiner werdenden Ästen, aber immer wieder. Und das nennen wir Fraktale. Es sind selbstähnliche Muster. Auf verschiedenen Skalen findest du selbstähnliche Reproduktionen. Die sind nie gleich. Wenn die gleich wären, dann wären sie linear. Aber die Fraktalgeometrie ist eben eine Komplexitätstheorie, ist eine nichtlineare Geometrie. Sie macht eigentlich Chaos sichtbar. Und unsere gesamte Umwelt, die gesamte Natur ist fraktal organisiert. Es gibt nichts, was linear organisiert ist in der Natur. Die Natur wächst und gedeiht fraktal.
Okay.
Und ähnlich ist es zum Beispiel, wenn du im Menschen den Gefäßbaum anguckst oder den Bronchialbaum oder das synaptische Netz, alles fraktal organisiert. So. Und jetzt haben sich irgendwann mal auch Psychologen Gedanken gemacht, haben gesagt, okay, das ist echt spannend, aber hallo, in unserer Natur sind doch nur 10% stofflich. Der Rest unserer natürlichen Realität ist ja nicht stofflich.
Mhm.
Also zum Beispiel Energie, Information, Psyche und so weiter. Und jetzt haben sich die Psychologen gedacht oder auch Psychotherapeuten gedacht, vielleicht gibt es Fraktale auch in der Psyche.
Mhm.
Also diese Wiederholungsmuster, die wir immer wieder auch erleben, sind vielleicht Fraktale. Also vergleichbar mit diesem Baum und seiner Gestalt und mit den Zweigen, die da abgebrochen werden und die eigentlich selbstähnlich immer wieder so ausschauen wie der große Baum.
Ja.
Und vielleicht ist es auch so mit uns in unserer Lebensgeschichte, dass wir ein Trauma oder eine schwere Belastung ganz früh mitmachen. Mhm. Und aus dieser Belastung heraus wir unbewusst immer wieder Situationen generieren. Wir nennen das in der Psychotherapie reinszenieren.
Ja.
Also dieses frühe Drama und Trauma in einer selbstähnlichen Form, möglicherweise eben auch mit anderen Menschen und nicht nur mit unseren Eltern, sondern mit elternähnlichen Gestalten, Selbstähnlichkeit, wiederholen und damit eigentlich aus dem Trauma nicht wirklich rauskommen, weil wir es immer wieder auffrischen in verschiedensten Lebenssituationen.
Über die Jahre hinweg dann.
Über Jahrzehnte hinweg. Wenn du das nicht psychotherapeutisch bearbeitest, dann hast du es über Jahrzehnte.
Ja.
Und ich kann da nur über so ein Beispiel reden aus meiner Praxis. Ein ganz simples Beispiel. Fraktale in der Psychotherapie oder in der Biografie sind so super interessant. Und da muss man ein Auge dafür kriegen, eine Wahrnehmung schulen. Und dann wird man einen Reichtum erleben. Das ist unvorstellbar, mit was für einer was für ein Schatz das ist für die Psychodiagnostik.
Ja.
Aber ein ganz einfaches Beispiel ist, wenn zu mir ein Familienvater kommt, der verzweifelt ist, depressiv, schwerst belastet, er erlebt Entscheidungen. Und er hat 3 Kinder, 2 ältere, und die sind so 15, 16 und einen kleinen Jungen, der ist 8, der Nachzügler. Und um den macht er sich ganz besonders Sorgen und es belastet ihn total zu sehen, wie der in dieser Scheidung jetzt mehr oder weniger auch traumatisiert wird. Und der Papa ist echt fertig und dann frage ich ihn weiter im Gespräch, was hat denn er so in seinem Leben erlebt?
Ja.
Und dann erzählt er mir, ja, er ist Scheidungskind. Er hat 2 ältere Geschwister und er selber war 8 Jahre, als seine Eltern sich getrennt haben. Und wir wissen aus unserer Arbeit, dass da natürlich Zusammenhänge bestehen. Und das wäre so ein Fraktal. Mhm. Das heißt, von einer Generation auf die nächste Generation wird der Kleine traumatisiert, nämlich mein Patient als kleiner Bub, und trägt in sich, und das ist das Paradoxe der Konflikte, der psychodynamischen Konflikte, er trägt in sich dieses Drama und diesen Modellplan, diesen Bauplan für sein Leben. Und der heißt, wenn er nicht bearbeitet wurde und wenn er nicht geheilt wurde oder behandelt wurde, dann heißt das, er reinszeniert ihn immer wieder im Sinne dieser Fraktalidee und schafft sozusagen Bedingungen, dass ihm das dann seinem kleinen Sohn auch passiert. Mhm. Also es ist irre, ja, und es ist eigentlich, man darf dem nie in dem Maß jetzt auch Schuld geben, dem Papa, weil der würde natürlich daran zerbrechen, dass er seinen eigenen Sohn so fertig macht im Endeffekt, weil er selber dieses Muster in sich trägt. Aber es geht letzten Endes genau um diese unbewussten Prozesse. Und deswegen ist es so fundamental wichtig, das Unbewusste in die Medizin zu holen. Weil wenn das wirklich stimmt, und es deutet außerordentlich viel darauf hin, dass das stimmt, dann müssen wir an diese Grundstrukturen von Menschen kommen und müssen über vertrauensbildende Prozesse und Beziehungsgeschehnisse letzten Endes an diese Heilungen gehen und dem Menschen helfen, dass er sozusagen darüber hinwegkommt und das nicht nochmal inszeniert in seinem Leben, weil er damit eben, wie gesagt, unbewusst sehr viel Leid auch wieder produziert, nicht nur für ihn selber, sondern eben für die nächste Generation, die damit selbst wieder in die Fraktalgeometrie eingebaut wird.
Wahnsinn, ja.
Also sowas. Und das hängt alles biologisch dann auch zusammen. Also wir können bei diesem Mann, der sich da so belastet mir zeigt, können wir nicht sagen, hallo, Körper, Geist und Seele sind getrennt. Das ist ja totaler Blödsinn. Mhm. Sondern wir müssen davon ausgehen, dass synchron oder auch zeitversetzt im Körper genau dieses Drama auch abgespielt wird. Und er dann aber möglicherweise an einen Mediziner kommt, der im Prinzip nur den Körper sieht und null Ahnung hat von den Auslösungsfaktoren und genau nur die Symptome dann versucht zu beseitigen. Und das hilft sowas von nicht, im Gegenteil. Es bringt einen dann nur noch, ist eigentlich eine Retraumatisierung nebenbei. Ja. Also manchmal kann man durchaus in der Medizin durch die reine Symptomorientierung retraumatisieren. Wir kennen das zum Beispiel aus der Gynäkologie, Wenn Frauen, die sexuell missbraucht wurden, im Unterleib Schmerzen entwickeln und da nichts gefunden werden kann, also funktionelle Schmerzprobleme entwickeln, die aber eigentlich missbraucht, vergewaltigt wurden, dann kann es so weit kommen, dass der Mediziner dann nur auf den Körper guckt und nur immer sucht nach irgendwas, so weit geht, dass er eine schwere Operation im Unterleib durchführt bei dieser Frau. Und das passiert reihenweise. Also das ist überhaupt nicht selten, sondern diese Schmerzsyndrome werden missinterpretiert, fehlinterpretiert und damit wird gewaltiger Schaden geschaffen, weil letzten Endes dieser Frau dann am Ende des Tages ein riesiges neues Trauma geschaffen wird, im gleichen Muster nämlich. Also auch hier wieder fraktal.
Ja. Wahnsinn. Okay, so war mir das nicht klar. Ich erahnte es schon, wenn ich jetzt auf den Zeitlinien bin, dann gehe ich ja schon die
Vorher. Genau, deswegen habe ich es auch angesprochen. Ja. Das ist interessant, weil gerade wenn man mit Zeitlinien arbeitet, dann kommt das intuitiv auf, diese eigenartigen, selbstähnlichen Strukturen.
Ja, also ich habe vor 6 Jahren damit angefangen, dass ich mich selbst gefragt habe, wie konnte ich ein Muster durchbrechen, weil ich gesehen habe, weiblicherseits oder mütterlicherseits führen wir alle ein ähnliches Leben. Alle alleine erziehend, geschieden, immer im Kampf ums Überleben. Es ist unheimlich anstrengend.
Ja.
Und ich sehe das die ganze Generation jetzt schon, also bis zur Urgroßmutter.
Also siehst du.
Und durchaus Stärke da, aber die Stärke wird auch so, die verpuffte. Also, es kostet unheimlich viel Energie. Und da dachte ich, okay, ich will das jetzt nicht mehr haben und für meine große Tochter auch nicht. Und dann kam ich auf diese Zeichenarbeit, bei mir selber erstmal zu sprechen.
Genau. Und vielleicht hast du wirklich das Fraktal bei deiner Tochter durchbrochen. Mit deiner Arbeit.
Ich hoffe es, ja. Aber das war mir eben alles nicht so klar. Es kam intuitiv, diese Art zu arbeiten. Und da würde ich dich gerne noch fragen. Es ist natürlich alles andere als Psychotherapie, was wir machen dürfen als Coaches. Und nichtsdestotrotz hatte ich den Eindruck, dass wir durchaus einem Menschen sehr, sehr gut und effektiv helfen können, wenn wir die Räume aufmachen und die liebevoll eröffnen, dass sie den Zugang wieder zu sich finden. Und
durchaus, ja.
Mhm. Also würdest du das auch so sehen, dass Menschen das in diesem Bereich, wenn es um Ängste geht, ich sag mal, Angst gesehen zu werden, Angst nicht geliebt zu werden, das sind ständig Ängste, die wir haben.
Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, also wenn ich mit dir spreche, dann hast du für meine Begriffe, in meinem Sinn, wie ich Psychotherapie verstehe, mehr psychotherapeutische Kompetenz wie so manch Psychotherapeut, der ebenfalls mit einer psychotherapeutischen Form arbeitet, die letzten Endes zur Optimierung des Wachstums beiträgt, indem auch da geschaut wird, schnell mal die Äxte wegmachen mit irgendwelchen Lerngeschichten oder irgendwelchen Expositionstherapien, wo ich mir auch manchmal denke, hey, was ist denn das? Ja, klar kriegst du die Ängste weg, ja, wenn du jemanden, der was jetzt Angst hat, in den Lift zu gehen, ja. Und dann nimmst du den an der Hand und gehst mit ihm gemeinsam im Lift und machst es 10-mal, dann hat er halt keine Angst mehr vom Lift, aber die Ursache ist damit nicht bearbeitet, ja. Nix ist damit bearbeitet, das Symptom ist weg. Mhm. Aber es wird an anderer Stelle irgendwann mal wieder was kommen, davon kannst du 100% sicher sein. Also der Mensch ist mit Sicherheit nicht geheilt und im Gegenteil, du hast ihm die Chance genommen, letzten Endes über diese Angst, die er da hat, in den Lift zu gehen, vielleicht dahinter zu kommen, um was geht's. Ja. Und wer weiß, was er da alles erlebt hat in seinem Leben. Und da muss man hin und nicht im Hier und Jetzt irgendwelche Symptome behandeln. Und das ist für mich, das macht mich richtig wütend, weil, und wie gesagt, da bin ich gegen das Grundprinzip der Verhaltenstherapie. Ich weiß aber auch hier, es wäre völlig unfair, jeden Verhaltenstherapeuten in die Tonne zu hauen und zu sagen, gehen Sie nur nicht zu Verhaltenstherapeuten, weil ich bin überzeugt davon, da gibt es ein paar, die echt gut sind und die sich auch mit dem Menschen in einer biografischen Arbeit auseinandersetzen, die durchaus auch unbewusste Phänomene mit hineinnehmen. Ich kenne diese Verhaltenstherapeuten und schätze die auch sehr. Und das wäre total unfair, sozusagen alle gleich zu behandeln. Aber das Grundprinzip Verhaltenstherapie, das halte ich für falsch. Das halte ich für genauso falsch wie die Maschinenmedizin.
Okay. Ja, ich habe einiges beleuchtet für mich und habe auch überlegt, ob ich kann mich nicht identifizieren. Ich habe eine unheimliche Schwierigkeit mit Diagnosen, also den Stempel so aufzudrücken. Ja. Wir haben hier, also wo ich jetzt sitze, das ist ein Zentrum für Bewusstsein, nennen wir das, und da ist auch der Verein Elternfrieden. Das heißt, wir betreuen ja auch Kinder aus traumatischen Trennungssituationen. Und oftmals kommen die Mütter dann auch mit so Diagnosebildern. Und wenn wir mit denen 5-6 Mal gearbeitet haben, vielleicht mag es auch energetisch sein, wie wir arbeiten, natürlich. Aber dann eröffnen die Kinder uns etwas, wo man ganz andere Ursachen findet. Natürlich sind die verhaltensauffällig, weil ihre Eltern so sind. Und seit der Covid-Pandemie merke ich eben, dass sehr, sehr viele Jugendliche natürlich jetzt mit Ängsten reagieren. Ich sehe das allerdings auch bei meinen beiden Kindern. Da würde ich auch gerne hinleiten jetzt nochmal.
Gerne.
Also ich habe 8 und eine 17-Jährige. Aus unterschiedlichen Verbindungen. Das heißt, wir leben auch sehr unterschiedlich alle. Aber bei meinem sehr, sehr selbstbewussten Jungen, der so recht gut, und ich selber bin auch sehr gut durch diese Pandemie gekommen, psychisch, wie ich finde. Jetzt merke ich Auswirkungen. Das heißt, neue Ängste, Unsicherheit und ständige Infekte.
Er ist der 17-Jährige.
Nee, er ist der 8-Jährige.
Der 8-Jährige.
Also er reagiert jetzt neuerdings, also mit den Infekten. Ich habe immer den Eindruck, er zeigt jetzt einen Infekt auf körperlicher Ebene, damit ich auch zu Hause bleibe und damit er auch zu Hause bleiben kann in seinem Schutzraum.
Ja. Und ich meine, die sind einfach zu klein. Also die mögen das weggesteckt haben, vielleicht zum Teil auch vordergründig, weil sie eben auch ein sicheres Zuhause haben, weil die Mama da war und so weiter. Aber am Ende des Tages haben die so viel nicht verstanden.
Ja.
Und sind konfrontiert mit etwas, was so bösartig hochgeschaukelt wurde von den Medien. Und die Kleinen sehen die Medien. Ja, die können das schon lesen. Ja. Die können auch im Fernsehen das sehen und so weiter. Und sehen auch die Panik der Menschen draußen und sehen die ganzen Masken und sehen dieses ganze Getue der letzten 2 Jahre und sind im Endeffekt mit ihren Fragen, die sie haben, auch alleine. Die können sie vielleicht auch gar nicht stellen. Soweit sind die gar nicht. Ja. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, also das sind die wirklichen Opfer.
Ja.
Und da ist deine Situation ja noch privilegiert.
Ja.
Da muss man ja wirklich mal sich überlegen, Menschenskinder, wie geht es mit den verwahrlosten Kindern? Wie geht es mit Kindern, die nur vor der Glotze hängen und abgestellt werden, die vor den digitalen Medien sind, die alleingelassen sind? Da gibt es ja Dramen da draußen, das ist ja unvorstellbar. Und die Literatur geht auch schon los und sagt ganz klar, die Kollateralschäden werden diese Kleinen alle ausbaden. Und es werden Millionen, wenn nicht Milliarden Lebensjahre geopfert werden müssen in den nächsten 50 bis 100 Jahren. Das sind alles die Lebensjahre, die jetzt diese Kleinen die nicht haben werden. Die werden nicht mehr die Lebenserwartung haben wie wir, sondern die Lebenserwartung wird fundamental sinken in unserer Gesellschaft aufgrund von Covid-19. Das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen. 2 Jahre haben es geschafft, die Lebenserwartung zu senken langfristig. Und das ist etwas, wo ich mir denke, Wahnsinn, was war denn Covid, dass sowas passieren muss? Und wenn man sich das dann genau anschaut, dann war das eigentlich niemals so schlimm, wie alle immer gesagt haben. Und das ist, also ich kann es nur als Verbrechen sehen. Das ist ein Verbrechen, weil es sind 2 Jahre, weißt du? Ich meine, ich kann verstehen, wenn nach 2 Monaten Lockdown, wenn man sagt, wir müssen unbedingt einen Lockdown machen, weil wir nicht wissen, was das ist, okay, fair enough. Ja? Aber wenn man nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr immer noch das Gleiche macht und die Kinder immer noch Schulschließungen, ja, heute noch, mein Sohn sitzt heute wegen einer lausigen Omikron-Variante. Ja, wir sind natürlich in Österreich, ja. Ich wollte schon ein böses Wort jetzt sagen, aber in einem Land, das eine Impfpflicht überlegt, ja, und sie natürlich auch einführen wird im Herbst, glaubt ja nicht. Natürlich, ja, in Deutschland wird es passieren, in Österreich wird es passieren, das wird wahrscheinlich überhaupt in anderen Ländern passieren. Die anderen haben es eben anders angefangen, wie sie mit der Impfpflicht umgehen. In Österreich kann man das offensichtlich machen, die Leute so einnörden. Mhm. Aber ich möchte nur sagen, das ist heute noch so und das sind Traumatisierungen und man hat es nach einem Jahr längst wissen können, dass das nicht funktioniert. Und vor allem, man hätte nur nach Schweden schauen müssen, oder man hat eben auch geschaut. Und dort wurde das tollste Sozialexperiment Covid-19 durchgeführt. Und die werden das Modell schlechthin sein in den nächsten 50, 100 Jahren. Man wird sagen, das Schweden-Modell hat uns eigentlich gezeigt, dass ein würdevoller Umgang mit Menschen Menschenleben rettet. Schlicht und ergreifend. Psychoneurologie. Mhm. In real life.
Ich hatte zwischendurch die Befürchtung, dass es ja natürlich auch so gewünscht sein könnte, dass sich die Lebenserwartung reduziert und dass sich die Bevölkerung vielleicht auch mal weltweit reduziert. Also sonst würde man vielleicht gar nicht so gleichschrittmäßig vorgegangen sein.
Wie meinst du, dass sich die Bevölkerung reduziert? Wieso?
Nee, dass wir im Prinzip auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so unüberlegt sind, die Menschen, die das alles organisiert haben und dass es ja eine weltweite Organisationen gibt, kann man ja sicherlich vermuten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es unbeabsichtigt ist, dass wir auch die Lebenserwartung jetzt der nächsten Generation schon wieder drosseln und dass das auch...
Drosteln.
Ja.
Drosteln. Drosteln.
Hosteln, Drosteln.
Drosteln.
Drosteln, ja.
Die Lebenserwartung wird gedrostelt seit zwei Jahren.
Ja, also da siehst du aber sicherlich auch, ja, ich sehe das.
Ja, klar, du, wir haben ja einige Hinweise. Ich meine, Professor Wiesendanger hat klar gezeigt von seiner Seite her, dass das ein künstliches Virus ist. Ich hatte Covid-19. Und ich muss ehrlich sagen, mich hat es mich schlecht erwischt. Und ich muss sagen, ich meine, ich habe nie Grippe. Ich habe ich habe auch kleinere Kinder, 11 und 15. Mhm. Und die bringen ja auch alles nach Hause, beziehungsweise die sind auch gesund. Also die werden auch nie richtig krank. Also wir haben eigentlich eine relativ gesunde Geschichte bei Heimlaufen. Aber Covid-19 hat mich echt erwischt. Und ich habe mir auch gedacht, hey, also das muss ein richtiger Anpassungsreiz sein, der mich voll aus dem Ding rausnimmt. Ich war natürlich auch gestresst, mich ja sehr eingesetzt gegen diese Covid-Maßnahmen und das hat mich auch mitgenommen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch mal einen Effekt hat, oder? Ich bin 60 geworden, vielleicht hat schon allein das 60-Werden so viel Effekt noch gehabt, wer weiß. Aber Tatsache ist, ich habe echt Covid-19 auch gehabt und muss echt sagen, also eine meiner Botschaften nach dieser Erkrankung ist, hey, das Ding ist nicht normal, das ist nicht natürlich. Und deswegen kann ich auch verstehen, ich kann auch Angst und Panik verstehen. Ja. Weil wenn das wirklich ein künstliches Ding ist, dann muss ich ehrlich sagen, dann werden viele Ärzte werden sich sagen, sowas habe ich noch nie gesehen, was da passiert. Ja? Mhm. Und wenn sie ein bisschen näher hingeguckt hätten, dann würden sie sehen, es sind die Alten und Vorerkrankten und that's it. Und der Rest soll in die Herdenimmunität. Aber die sind halt panisch und schreien dann alle nach der Impfung. Und damit haben wir den nächsten Killer. Ganz ehrlich. Also diese Messenger-RNA-Impfungen, was wir da an Impfschäden haben, was da los ist da draußen, das weiß ja niemand. Ja? Das wissen ja wirklich nur die, die sich mit anderen Themen auseinandersetzen, mit anderen Medien auseinandersetzen. Die Leitmedien werden nicht darüber reden, dass diese Messenger-RNA-Impfungen Todesfälle, Impfschäden, Impfnebenwirkungen produzieren in einem Ausmaß, wie es noch nie gewesen ist in der Medizin und in der Geschichte der Menschheit. Und das ist etwas, wo ich mir wirklich denke, hey, also wenn du von Bevölkerungsreduktion redest, dann haben wir zum einen ein Virus und zum anderen einen Impfstoff.
Genau.
Also das müssen wir schon zusammenzählen. Ja? Und wenn hier eine Organisation im Hintergrund ist, dann hat die gut gearbeitet. Und zwar ziemlich subtil und perfide, die Leute in Angst und Panik versetzen, um sie dann an die Spritze zu bringen. Und das ist ja das im Endeffekt auch das Prinzip des Kapitalismus. Schaff Bedürfnisse, wo du davor keine hattest. Mhm. Und über Angst. Ja. Sex-Sales und Angst-Sales. Du kannst über Sex extrem viel verkaufen und du kannst über Angst viel verkaufen.
Ja, und über Macht.
Und über Macht, genau. Mhm. Und genau das ist passiert.
Mhm. Traurig, aber wahr. Ja, ich weiß nicht warum, ich war von Anfang an sofort dagegen, aber ich lasse mich eh von meinem Gefühl leiten und dachte, wieso soll ich mich jetzt, ich lasse mich sowieso nicht gegen Grippe impfen und konnte auch meinen Sohn bisher davor bewahren. Wenn man getrennt lebt, ist das nämlich gar nicht so einfach. Es ist auch das erste Mal in den zwei Jahren passiert, dass die Eltern nicht mehr gemeinsam unterschreiben müssen. Dass ein Elternteil, der das will, kommt bei Gericht sofort durch. Gab es früher nie. Ne? Bei Masern musste immer zu zweit noch unterschreiben. Okay. Also wird durchgesetzt jetzt auch.
Und das, ja, okay. Ja. Also da kannst du auf ein Fraktal hoffen.
Da kann ich auf ein Fraktal hoffen.
Es gibt nämlich auch gute Fraktale. Ja,
das hat auch wirklich nichts
zu sagen, oder?
Ja.
Wenn du dich impfen lässt und du hast eine Tochter, die ist 17 und die lässt sich auch nicht impfen, dann würde ich sagen, Fraktal. Und seitdem ich meinem Sohn das erzählt habe über die Fraktalgeometrie, bringt er mir fast jeden Tag irgendein Beispiel, was gut und interessant ist. Also auch kinderleicht zu verstehen. Wäre mal super in der Schule sowas zu machen, weil dann würden die Kinder anders sozialisiert und ideologisiert werden als jetzt. Weil jetzt sind sie maschinenideologisch versaut mit dem ganzen Blödsinn, den die lernen in der Schule, der letzten Endes dazu führt, dass die Natur kaputt geht, weil sie nicht verstehen, wie die Natur funktioniert. Ich meine, der lineare Geometrie, Satz des Pythagoras und das Ganze ist ganz nett. Aber am Ende des Tages ist es eine Maschinenideologie, eine Maschinensituation, die sie lernen, ja, wie man am besten vermisst. Ja. Aber wenn sie verstehen sollen, wie Natur funktioniert, dann gehört für mich Fraktalgeometrie dazu. Nämlich nur so funktioniert Natur. Und wenn man das nicht lernt, und das werden wir, ich weiß es nicht, wann Kinder das mal lernen werden, oder vielleicht auch unbewusste Prozesse, dass Kinder endlich mal vielleicht, irgendwann mal, wenn sie dann schlau genug sind, 11, 12, 13, kann man denen das schon mal näher bringen. Ich mache das jeden Tag mit meinen Kindern. Ich sage es ist nicht alles, was sichtbar ist, ist alles. Es ist sogar nur ein Bruchteil. Mach dir mal Gedanken darüber, was das Unsichtbare ist. Mach dir mal Gedanken darüber, wenn die Russen Ukraine angreifen, ja? Ich sage es jetzt nicht so meinen Kindern, aber im Endeffekt könntest du auch genauso sagen, ja, wenn ein Mann einer Frau ins Gesicht schlägt, dann hast du 80%, die sofort auf Seiten der Frau sind.
Ja. Richtig.
Aber das ist der sichtbare Krieg, den dieser Mann gegen die Frau führt.
Ja.
Ich will das mit keiner Form unterstützen. Ich finde es fürchterlich, dass der Mann das tut. Aber ich möchte auch wissen, was die Frau mit ihm gemacht hat.
Genau.
Und zwar unterm Tisch. Nicht sichtbar.
Mhm. Eine Menge.
Und das ist das, was ich auch bei dieser Russland-Ukraine-Geschichte sehe. Ich will keine Wimpel. Keine gelb-blauen Propagandawimpel. Ich möchte, dass das genau angeguckt wird und differenziert der Bevölkerung mitgeteilt wird. Das darf man aber nicht. Weil wenn man das tun würde, dann würde man unsere Sozialisation in Frage stellen. Mhm. Schlicht und ergreifend. Man würde den Machtinteressen Amerikas in Zweifel stellen. Man würde das Dackelwesen der Deutschen am Gängelband der Amerikaner sehen. Man würde die Kleinheit sehen, die nach dem Zweiten Weltkrieg noch übrig geblieben ist. Das sind ja alles Vernetzungen, Verquickungen, die sind den meisten Menschen überhaupt nicht klar, was da läuft. Und das ist etwas, das finde ich ein Verbrechen, ja, auch hier wieder ein Verbrechen.
Auch in der Massenpsychologie, die gerade betrieben wird.
Es ist wie mit Covid-19, es ist ein nahtloser Übergang von einer Massenpropaganda in die nächste. Und deswegen hängt es zusammen. Ich weiß nur noch nicht wie, aber das können die Ökonomen erklären, wie das zusammenhängt. Aber es hängt ganz sicher zusammen.
Ja, ja, ich bin gespannt. Aber ich merke jetzt, dass die Leute, die schalten direkt auf die anderen Kanäle und jetzt kommt wieder die Angst, aber auch direkt die Positionierung eigentlich in derselben Form, wie ich das vorher erlebt habe mit der Spritze.
Genau, und das wenige Geld, das sie noch haben nach Covid-19, weil die wenigsten wissen, dass sie überhaupt kein Geld mehr haben werden in den nächsten Jahren, ja, das dürfen sie jetzt auch noch spenden an die Ukraine. Das ist so irre, was da läuft. Ja, ich möchte auf keinen Fall Menschenleid. Aber so wie bei Covid-19, es ist alles am Rücken der Zivilbevölkerung ausgetragen. Also zu glauben, dass das bei Covid-19 nicht schon war und jetzt weitergeht. Wir haben ganz ähnliche Situationen. Wir haben eine Massenpropaganda laufen. Wir haben die Zivilbevölkerung, die wieder drauf geht. Das sind alles Aspekte, die wir schon bei Covid-19 hatten. Nur ist das den wenigsten klar.
Das setzen die nicht in Zusammenhang.
Haben sie auch nicht gelernt. Die sind verblödet und sie werden immer mehr verblödet über diese ganzen Digitalisierungen, die laufen. Die nächsten Generationen sind eine Katastrophe, die jetzt kommen. Das sind die, die aus neoliberalen, kapitalistischen Gründen von den Eltern aufs Sofa gehockt werden, weil die Eltern keine Zeit haben für die Kinder. Die müssen ja den Lebensstandard aufrechterhalten. Also sitzen die auf der Glotze und kriegen diesen ganzen ideologischen Müll von den öffentlichen Medien und Leitmedien serviert. Und da, es ist im Prinzip nichts anderes. Es ist eine Katastrophe, die jetzt kommt. Ich kann es nur sagen, es ist eine Katastrophe.
Hast du denn noch Hoffnung? Weil ich hatte letztens auch ein Gespräch, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr mit Menschen, mich zu befassen oder ich hatte eine Zeit lang noch so eine Missionareinstellung und dachte immer, ich muss sie jetzt missionieren.
Nee.
Und da merke ich, da habe ich gar keine Lust
mehr. Ich auch nicht. Mache ich nicht mehr.
Nee. Aber die Hoffnung.
Ich mache meine öffentlichen Auftritte und wenn da jemand zuguckt und sich ein bisschen anstecken lässt, infizieren lässt durch mich, dann biopsychosozial infizieren natürlich. Ja. Dann gut, aber mit Hardlinern, die von Schwurblern reden und die selber die größten Wissenschaftsschwurbler sind, die rumlaufen, mit denen brauche ich nicht in Beziehung gehen, echt nicht. Also das ist für mich Energieräuber, die sabotieren letzten Endes meine Kraft und die brauche ich sehr wohl, um für das zu kämpfen, für das ich kämpfen möchte gerade.
Ja, und das finde ich schon noch beruhigend. Ich habe festgestellt, es sind doch ähnlich viele Leute, so wie wir unterwegs sind, jeder in seinem Gebiet. Das beruhigt mich ein bisschen, weil ein bisschen Hoffnung brauchen wir ja auch. Und werden auch, finde ich, immer mehr, die sich jetzt untereinander vernetzt haben, gemeinsam einen Weg beschreiten wollen. Und das ist so für mich, der Bewusstseinswandel steht für mich im Vordergrund. Ich wünsche mir das vor allen Dingen für unsere Kinder, dass sich da etwas verändert über die Zeit und für unsere vielleicht zukünftigen nachkommenden Generationen. Ne? Ja, was habe ich noch für eine Frage? Ich glaube, ich habe fast alle gestellt. Mal schauen. Wir haben noch so viele Fragen gerade, aber dazu reicht die Zeit jetzt nicht mehr aus. Vielleicht darf ich ja irgendwann noch ein zweites Gespräch mit dir führen.
Ja, kann man machen.
Ja. Aber ich glaube, das ist das, was ich fragen wollte. Ja, also wie der Körper reagiert, hast du ausführlich gesagt und dass wir den auch als Signalgeber verstehen dürfen.
Und wir haben auch ein positives Ende gefunden.
Ja.
Ein bisschen Hoffnung, dass die Gruppe, zu der wir gehören, dass die letzten Endes die Kernmasse ist für eine neue Kultur und für eine neue Medizin. Und Spaltung gab es schon vor Covid, also aufhören mit dieser ständigen alten Normalität, die braucht man nicht mehr. Da war schon viel gespalten, da wurdest du als Esoterikerin beschimpft und ich als Esoteriker beschimpft, keine Ahnung, oder als Schwurbler nur eben mit anderen Ausdrücken. Aber letzten Endes gab es die Spaltung schon davor, keine Frage. Und jetzt ist sie halt hochgepoppt. Jetzt kann man die Leute benennen, aber die können nicht nur uns benennen, sondern wir können auch die benennen. Und die Grenzen sind jetzt klar geworden. Ich kann jetzt besser identifizieren, wer nicht zu mir gehört und mit wem ich auch keinen Kontakt haben will, weil ich das als mich von meinem Weg abbringend erlebe. Und ich denke, das ist der Aufruf an alle, die an einer neuen Kultur mitarbeiten wollen. Und es sind auch alle eingeladen. Also es geht ja gar nicht darum, irgendjemanden auszugrenzen. Aber oder zum Beispiel Geimpfte, ja, das ist ja lächerlich. Ja. Wir sind alles Opfer dieser, die einen haben sich halt nicht impfen lassen, die anderen haben sich impfen lassen, aber die haben sich impfen lassen, weil sie ihre Freiheit zurück wollen. Oder Jugendliche, was für eine Katastrophe, ja, damit sie in ihrer Peergruppe anerkannt bleiben, lassen sich impfen. Also das sind Verbrechen, was da passiert sind. Und ich kann nur sagen, also wir müssen echt dafür kämpfen weiter, dass das möglichst nicht passiert. Und das für jedes Kind und für jeden Jugendlichen, wo ich es schaffe, mit meinen Äußerungen eine Impfung zu verhindern, war es wert, alles getan zu haben, was ich bis dato getan habe, kann ich echt sagen.
Ja, so sehe ich das auch. Also vielleicht kriegt man hier und da nochmal jemanden sensibilisiert, vor allen Dingen die Elternteile, die sehr unsicher sind, weil die ja auch nicht genau wissen, was sie da
tun. Ja, weil sie falsch informiert sind. Ja. Und ich meine, ich bin so dankbar, dass meine Kinder eben auch nicht geimpft sind und auch niemals geimpft werden und so gut auf dem Trip sind von Papa und Mama, dass sie es nicht tun werden. Aber die Dankbarkeit, die kann man durchaus auch über so eine Aktivität, wie wir sie beide machen, auch rauslassen und versuchen, den Menschen auch Informationen zu geben und zu helfen.
Ja, vor allen Dingen, dass sie in ihre eigene Kraft kommen. Und das ist das, was mein Thema ist. Die meisten geben die Verantwortung gerne ab. Das passiert dann mit einem, wenn man das eben tut. Und vielleicht können wir Leute noch dazu befähigen, dass sie ihre Instrumente, die sie eigentlich Gott gegeben haben, auch mal wieder einsetzen. Ne? Sich selbst wahrnehmen und sich selbst auf die Schliche kommen und aufs Herz, anstatt immer nur auf den Denker zu hören, kann teilweise auch hilfreich sein.
Und das Immunsystem biopsychosozial denken. Es ist eben nicht nur ein biologisches, sondern es ist auch ein Schutzsystem, das wir haben in der Psyche. Und wir sehen das in verschiedensten Bereichen. Wenn wir mal Angst oder Furcht haben, dann ist das ein Immunschutz. Ja? Das heißt, wir gehen weg von dem, der uns wehtun möchte. Wir gehen auf Distanz. Das ist eine super tolle Immunologie. Also Immunsystem ist nicht nur Biologie, sondern Immunsystem ist eben auch Psyche. Und wir schützen uns über Angst und Furcht oder über Ekel oder wir gehen ruhig mal ran und sagen, nee, das machst du nicht mit mir. Ja, hier ist die Grenze. Du wirst hier nicht über die Grenze hinweggehen. Also wir werden mal aggressiv und wütend, ja. Wir sind entzündet, ja. Also wir hauen jemanden weg und sagen, nein, das machst du mit mir nicht. Das ist alles Immunsystem. Das wäre die neue Medizin, die das eben auch sieht und sieht, hey, möglicherweise sind das sogar noch viel mächtigere Immunfaktoren wie das biologische Immunsystem.
Ja, das fände ich toll. Dann ist nämlich eine Traurigkeit oder eine Wut nicht immer direkt, wird die nicht lahmgelegt mit Psychopharmaka. Bist du schon wieder gestört, sondern man darf auch ruhig mal wütend sein und dann ist das angebracht.
Absolut, absolut.
Ja, dann erlauben wir es uns, wütend zu sein, aber auch hoffnungsvoll zu bleiben, oder ich erlaube mir das jetzt.
Genau.
Ja. Ich bedanke mich sehr, Christian, für deine Zeit.
Ja, vielen Dank.
Vor allen Dingen mit der fraktalen Geometrie, da möchte ich nochmal was drüber nachlesen.
Ja, ja. Also,
danke dir sehr, Herr, herzlich. Ich stoppe dann jetzt auch die Aufnahme. Thank you.